Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Data Express, ein Podcast von Data Disrupted. Wir haben Episode 68 und auch in dieser Episode reden Kerstin und Wolfgang über die Neuigkeiten aus der Welt der Enterprise-IT-Infrastruktur. Heute haben wir Montag, den 10. August 2026 und wir haben natürlich wieder für euch die IT-News gelesen. Kerstin,
hallo.
Was gibt's Neues?
Jede Menge, aber bevor wir zu den News kommen, müssen wir mal wieder ein bisschen Feenstaub aus dem aktuellen Schlagzeilengewitter pusten, glaube ich. Es ist ja nicht zu überhören. Glaubt man den AI-Bros aus dem Silicon Valley, steht die Artificial General Intelligence, auch AGI oder AGI genannt, ja quasi schon vor der Tür. Zwar weiß keiner, vor welcher Tür und wo das Haus überhaupt steht, weiß keiner. Aber man kann weiter Milliarden verbrennen, Modelle trainieren, die Flüssiggedichte schreiben können, halluzinieren und das ist sehr überzeugend und mal ebenso locker sämtliche Sicherheitsrichtlinien umgehen. Dazu später mehr. Was sie nicht hinkriegen, ist Spesenabrechnung in SAP. Das, glaube ich, schaffen die immer noch nicht.
Und Steuer wollte ich gerade noch anmerken. Wobei, da gibt es mittlerweile, glaube ich, was die irgendwie Steuerkram machen.
Das ist richtig.
Ja, diese AGI-Kandidaten, die haben jetzt, das sind stochastische Papageien. Ja, die können heute ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung machen und Dinge in Beziehung setzen, aber das war es dann auch. Das Ding ist, wenn man halt wirklich über AGI reden wollen würde oder reden möchte, dann muss man erstmal das Problem von dem Vergessen lösen. Die Dinge sind ja, die wissen ja nichts. Ne? Wenn du ein Modell neu trainierst, dann ist halt alles, was das Modell dir vorher erzählt hat, im schlimmsten Fall ist völlig nichtig, weil es halt neu trainiert und sich quasi Dinge, die mal gelernt oder Dinge, die sie mal diese Modelle mal gefunden und nicht mehr wiedergeben kann in der gleichen Art und Weise nach dem Training.
Also es sind zwei Vergessen, die diese Modelle quasi lernen müssen. Das eine ist tatsächlich das katastrophale Vergessen. Derzeitige aktuelle Modelle, die werfen halt bei jedem Update ihr altes Wissen einfach mal so über Bord. Und das andere ist das gezielte Vergessen. Heute ist es so, dass das Modelle halt Daten hingeworfen kriegen, lernen. Und für richtige AGI müssen die aber auch lernen, Unwichtiges auszusortieren und wieder zu vergessen.
Und man könnte ja auch davon ausgehen, so ein Modell wird von vielen, vielen Menschen befragt nach irgendwelchen Dingen. Dann könnt ihr so ein Modell auch von diesen Befragungen wieder rückkoppeln lernen, aber das tun sie ja auch nicht wirklich.
Also, das wäre
wenn 1000 Leute nach einem bestimmten Problem fragen und dann irgendwann ist das, ne, hat man halt das Ding sozusagen gelöst, gelernt. Und wenn der 1000. fragt, dann kriegt er halt irgendwie die Lösung ja ganz anders präsentiert. Passiert ja auch nicht.
Das ist Machine Learning, also das passiert schon, es kommt aufs Modell an, könnte ich mir vorstellen, möchte ich jetzt so pauschal nicht unterschreiben. Natürlich gibt es diese Rückkopplungen, auch diese Feedback-Schleifen und dass, wenn ganz viele Menschen das gleiche fragen, sich so ein Modell sowas auch mal merkt. Aber eben, wie gesagt, bis zum nächsten Update, dann ist das möglicherweise unter Umständen alles wieder weg.
Und selbst wenn die Software so funktioniert, wie es denn in der Theorie funktionieren soll, laufen wir immer noch mit voller Wucht an die Physik.
Oh ja, und zwar in jeglicher Richtung. Aber lass uns doch erstmal über Energie sprechen. Also wenn ich mir das so angucke, die Energiewand, die da momentan im Raum steht.
Ja, das ist halt, ein menschliches Gehirn weiß man, das hat ungefähr so 20 Watt und mit diesen 20, oder verbraucht 20 Watt, aber mit diesen 20 Watt konnte unser Hirn schon ganz schön was anstellen. Vielleicht nicht so viel schnelle Vergleiche oder Näherungen, Wahrscheinlichkeiten wie so eine KI, aber dafür ganz wenig auch Kreativität, die jetzt so eine KI nicht wirklich auf die Kette kriegt. Und im Gegensatz dazu, zu den 20 Watt vom menschlichen Hirn, haben halt heutige Rechenzentren, die solche KI-Antworten hervorzaubern, in Anführungsstrichen, die schlucken halt Megawatts aus dem Stromnetz raus. Und du hast immer noch die Memory Wall, wo halt sehr viele Daten zwischen Speicherbereichen hinhergeschoben wird, zwischen Festplatte, Speicher, zum Chip muss es irgendwie hin zum Bearbeiten. Und das produziert halt momentan immer noch mehr Abwärme als irgendwie
Intelligenz,
ja. Ich bin sozusagen mehr heiße Luft als irgendwas anderes.
Yeah.
Brauchen wir irgendwelche Durchbrüche? Neuromorph steht irgendwie so
ja, in die Diskussion. Also es gibt eine ganze Menge Frontiers, die gegen die wir momentan laufen. Also Frontier, nicht von Frontier-Modell, das haben die auch noch nicht im Griff. Neuronale Netze ist zum Beispiel ein, so eine Geschichte. Wir bräuchten sehr, sehr viele mehr Neuronen. Wir bräuchten andere Netztopologien, um das genau so abzubilden, wie jetzt, ich sag mal, Synapsen in einem menschlichen Hirn abgefeuert werden. Und wenn das denn mal tatsächlich physisch und physikalisch alles gelöst ist und auch die IT das abbilden kann, dann ist dieser Traum von dieser Alleskönner-Maschine eben wirklich ein ökologischer und wirtschaftlicher Wahnsinn. Also ökologisch für die Umwelt, da können wir auch gleich noch was dazu sagen, und wirtschaftlich sowieso, weil man muss sich nur mal anschauen, wie viele Milliarden derzeit in Rechenzentren versenkt werden. Ja, und das andere Ding ist, du hast es auch gerade schon angesprochen, Daten hin und her schieben, dem System gehen irgendwann auch schlicht und ergreifend das Futter aus. Das ich sage jetzt mal, hochwertige, mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen, Menschen-Internet ist leergesaugt. Das, was Modelle finden konnten, öffentlich.
Die haben doch gerade einen Haufen Bücher gekauft, alte, naja, antiquarische. Ja,
das ist ja jetzt, ich glaube, da steht auch nicht sehr viel mehr Neues drin, als was vorher schon im Internet kursiert ist. Ja, und wenn man diese Modelle dann eben mit synthetischem KI-Output füttert, dann läuft man wirklich in einen Modellkollaps rein, weil das hast du schon öfter gesagt, wenn Modelle von Modellen lernen, dann wird der Müll immer größer, der da produziert wird. Und ja. Ohne... Auch da kommt noch was anderes raus. Auch da haben wir nachher noch eine schöne Geschichte dazu. Ohne echtes Embodiment, also so diese haptische Erfahrung in der echten Welt, wo auch Robotik der Software noch um Jahrzehnte hinterherhinkt, bleibt KI einfach eine körperlose Form ohne Weltverständnis. Und du brauchst tatsächlich beides. Du brauchst dieses Weltmodell, dieses Weltverständnis, und du brauchst aber auch dieses Kontextuelle, dieses kleine Weltverständnis, also in dem Kontext, in dem du dich bewegst. Und von der Kontrolllücke mal ganz zu schweigen. Wir haben weder mathematische Garantien für Sicherheit, noch wissen wir, wie eine AGI jenseits von auswendig gelernten Benchmarks jemals seriös testen wollen. Also da tun sich ja selbst die Abi-Prüfungen schwer, rauszukriegen, ob der das jetzt gerade auswendig gelernt hat, abgeschrieben hat, eine KI ihm geholfen hat oder er es wirklich weiß.
Also Software testen ist auch noch an ganz anderen Stellen ein großes Problem, wie wir alle wissen, die wir Software benutzen. Ja, aber das ist natürlich, hier unsere beiden KI-Experten im Haus, Kasimir und Theodor, unsere beiden Kater, die haben wir halt auch mal zu Weltkatzentag natürlich befragt, nach ihrer Meinung zu AGI, und sie meinten bloß so.
Ja, da war das Keyword ist dann jetzt hinüber, auch hinüber, nachdem
wenn die drei mal so rübergesprungen sind. Hinüberläuft, dann
genau.
Blubbert es irgendwie. Ja.
Ja. Ja, damit sind wir, glaube ich, nahtlos bei den News der Woche angelangt. Machen wir einfach weiter in dem Tech-Zirkus hier. Letzte Woche war ja eine große Schlagzeile, der Schlagzeuger sitzt mir gegenüber. Palantir-CEO Alex Karp hat... Oh Gott, ich liebe diese KI. Wisst ihr, was die KI hier draus gemacht hat? Sie hat Kerstin Karp geschrieben. Ich weiß nicht, ob er damit einverstanden wäre. Ich bin es garantiert nicht. Also Alex Karp hat im Earnings Call von der vor der Kolonialisierung durch führende KI-Labore gewarnt. Also er hat davon gesprochen, dass die großen Frontier-Modelle ja nichts anderes wollen als unsere Daten, und wir sollen uns da nicht abhängig machen davon. Ausgerechnet Palantir, genau. Also seine Worte waren wirklich, die wollen euch kolonisieren oder kolonialisieren. Eine Warnung vor imperialen Ambitionen, ausgerechnet von Palantir. Das ist echt genau der Humor, den ich in dieser Branche so liebe. Das müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht weiter ausführen. Gab aber noch mehr CEOs, die
Der Anthropic-CEO Dario Amodei, der war so eine Meldung, dass sie irritiert zeigt, dass die Spitzentalente die gigantischen Gehälter, die sie bezahlen würden, den Unternehmensemissionen vorziehen, was natürlich...
Nein, bekommen. Spitzentalente bekommen. Sie wollen besser bezahlt werden, als der Unternehmensvision zu folgen.
Ach ja. Ja gut, ich meine, ne? Geld ist nicht alles, aber vielleicht dann doch. Die Frage ist dann natürlich, es ist Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage.
Richtig.
Da kann man vielleicht auch nichts machen. Und wenn jetzt die Spitzentalente selten sind oder wenig sind, dann werden die entsprechend teuer. Was haben wir denn noch?
Die nächste Super-App. Yes.
Die nächste Super-App. Eine Anwendung für Chat, Pizza, Steuererklärung und E-Scooter. Also alles in einem. Sind wir wieder bei der AGI, die alles kann?
Oder naja, noch nicht so ganz. Also ich finde das ja ganz faszinierend. Der Traum dahinter, der ist natürlich ebenso verlockend wie gefährlich. Weniger App-Chaos, mehr Produktivität, das, was sie momentan alle versprechen. Und eine einzige gigantische Angriffsfläche, yay.
Naja, was erwartet man von einer Super-App?
Super lahmleg.
Ja.
Genau.
Ja, nun. Ja, dann haben wir... hier eine Firma Oklos, die mit so Mini-Fusionskernreaktoren, SMR, Small Modular Reactors, rumexperimentiert. Die vermelden ganz stolz, sie hätten erstmals Kritikalität erreicht. Das ist,
ich glaube, die heißen nur Oklo. Das
Oklos. Ach so, das kommt vielleicht sein.
Mini-Fusions Testreaktor. Deren.
Ja, du hast recht, die heißen auch nur Oklo.
Genitiv ist echt so eine Schlampe.
Ja. Man hätte ein Apostrophe machen können, aber.
Oh nein! Nur weil sie Amerikaner sind, ich bitte sie.
Jedenfalls, sie sagen halt so: Oh, wir haben jetzt irgendwie Kritikalität, das hat halt, das muss auch erlaubt werden dort in den USA von den Behörden entsprechend, dass man irgendwie einen Reaktor auf Kritikalität betreiben darf. Sie sind ganz stolz drauf, dass es irgendwie nur ein Jahr gedauert hat von. Quasi vom ersten Spatenstich bis zu dem, dass sie das Ding kritisch bekommen haben. Ich denke mir dann auf der anderen Seite, ich bin selber aus der Energietechnik so von meinem ganz, ganz frühen Background. Damit ist das längst nicht getan. Du musst dann natürlich noch durch ganz nah auf den Regularien durch und du musst es vor allem auch großindustriell irgendwie hinkriegen, weil halt, was sie jetzt haben, das ist halt so ein Low-Power-Test-Reaktor, der hat, ich habe allerdings keine Zahlen gefunden. Ich würde mal vermuten, der hat irgendwie 1, 2, 3 Megawatt vielleicht. Und wenn du sowas halt vernünftig betreiben möchtest, selbst wenn es ein Small Modular Reactor ist, dann würde irgendwie ein Modul ein paar hundert Megawatt schon erzeugen wollen und dann kommen die natürlich anreihen, ähnlich wie so Gasturbinen und kriegt dann entsprechend eine große Leistung raus.
Ja, das
und also da denke ich, bis man da irgendwie was Vernünftiges sieht, Regularien und großtechnische Benutzung.
Ich bin jetzt in dieser Fusion-Thematik nicht mehr so tief drin. Ich hatte mich kurz.
Das ist keine Fusion.
Ist kein Fusion bei dir?
Das ist Fischen. Zerfall.
What? Zerfall, ja.
Ja.
Also sie haben es wohl geschafft, so ein Ding zu zerfallen. Das Problem ist aber auch, die Stabilität hinzukriegen. Also du kannst es einmal im Testbetrieb hinkriegen, aber für einen vernünftigen Grundlastbetrieb oder Einspeisung in Grundlastnetze müsstest du es halt wirklich stabil, dauerhaft, immer wieder, repetitiv, 7x24, 365 Tage im Jahr hinkriegen. Und das ist, glaube ich, etwas, woran die meisten momentan noch scheitern. momentan sehr, sehr additiv.
Oh, scheuern könnte auch ein Begriff für Scheitern sein.
ja, leider ist er noch nicht gescheitert, aber wir arbeiten dran. Den ersten haben wir ja los, egal. Wir wissen, wovon wir reden. Oder auch nicht. AWS.
Ja, AWS. Bei AWS rollt man auch auf. Dort sind die Rechenzentren im Maintenance-Mode, wie man liest.
Ja, nicht so die ganzen Rechenzentren, aber zumindest eine ganze Menge Produkte, Altprodukte, die dort in den Maintenance-Modus versetzt wurden. AWS spricht für Beerdigung, auf Deutsch gesagt. Betroffen sind Sachen so wie QBusiness, Kendra, Bedrock Agents Classic und so ein paar SageMaker-Funktionen. Das fliegt alles raus. Bestandskunden dürfen es noch ein bisschen weiter betreiben, aber neue Kunden gibt es nicht mehr und Updates auch nicht mehr so lange wahrscheinlich. Und ja, dass das Herausforderung ist, dass jetzt die Kunden, die ihre Infrastruktur auf diese Produkte aufgebaut haben, jetzt natürlich im Eiltempo ihre ganzen Geschäftsmodelle migrieren müssen, was Cloud-Skeptiker schon immer befürchtet haben und auch Spotify-Skeptiker ewig gepredigt haben, dass halt der Song über Nacht verschwinden könnte. Jetzt ist es soweit, mühsam aufgebaute Infrastrukturgrundlagen verschwinden wirklich quasi über Nacht und Dinge, auf die man halt Technologien, Geschäftsmodelle, Prozesse aufgesetzt, die sind nicht mehr verfügbar und man muss wegmigrieren. Jetzt ist es bei Cloud-Services ja auch so, es sind zwar alle Standards, aber jeder interpretiert und implementiert sie anders. Also mal eben so das Zeug von AWS rauszunehmen und bei Google reinzuschieben oder Telekom, das funktioniert in der Praxis normalerweise nicht so ohne weiteres. Oder, Herr Stief?
Ich wollte gerade sagen, Google-Kunden zucken nur lächelnd die Schultern, weil die sind jetzt gewohnt, dass dauernd Produkte abgekündigt werden.
Okay. Ja, aber wir haben ja bald eigene Rechenzentren, oder?
Ja, in der EU natürlich. Die EU trennt weiter von der KI-Weltherrschaft. Wurde verlautbart, 10 Milliarden Euro gibt der Staat oder geben die Staaten aus für insgesamt 7 Rechenzentren. In der Hoffnung, dass sie dann irgendwie von Geisterhand noch 20 Milliarden privates Kapital hinzugesellen. Mhm. Sofern denn dann, wir wissen alle, die Energieversorger vor allem mitspielen, weil wir das zurzeit brauchen wirklich dann auch Strom und auch ein bisschen Wasser, aber bei Wasser, die spielen immer alle mit, weil Industrie darf ja Wasser entnehmen, wie es lustig ist, zumindest noch. No. Mal schauen, wie das nach dem Sommer ist. Ja, in den USA ist es ein bisschen anders, wobei wir haben jetzt einen Fall nur von einer Firma Clearway, die ein Rechenzentrum mit Gaskraftwerken bauen wollten auf einer Fläche, die für Solarparks eigentlich angefragt und genehmigt war. Und ja, sie haben dann die Pläne doch irgendwie aufgegeben. Stellt sich heraus, dass Gas halt vielleicht doch nicht so recht zur Company Policy passt. Die Firma Clearway macht nämlich eigentlich Clean Energy, also so Solartechnik, Windenergie, Batteriespeicher und solche Sachen. Und da hat dann wohl auch irgendwie so ein Investigativjournalist dann gemeint, so, wenn ihr da mit Gaskraftwerk und Rechenzentrum ist vielleicht keine so gute Idee, und daraufhin haben sie dann wohl ihre Pläne auch zurückgezogen tatsächlich.
Also es ist bei Heatmap tatsächlich publik geworden.
Genau.
Und ist auch auf große Kritik gestoßen. Und jetzt zum einen natürlich diese Geschichte, jetzt muss man aber allerdings zu USA auch dazu sagen, dass Trump echt eine scharfe Kante fährt gegen erneuerbare Energien. Also ganz, ganz viele Windparks wurden gestoppt. Da war kürzlich ein Fall, wo RWE, glaube ich, war es, ein paar Milliarden oder Millionen Dollar Schadensersatz gekriegt hat, weil sie eben ihren Windpark nicht bauen durften, und da waren noch ein paar andere betroffen. Also da ist gerade richtig, richtig Wirbel. Sehr, sehr viele Offshore-Parks fallen viel kleiner aus und stehen auf der Kippe, und Solarparks eben ebenfalls. Mit Rechenzentren lässt sich momentan noch ganz, ganz viel Geld verdienen, glaubt man. Wenn denn das Gasturbinen-Shortage nicht wäre, also auch das ein großes Problem ja, mittlerweile. Das Gasturbinen-Lieferzeiten, genau, bis zu, ich glaube, 3 Jahre stehen momentan im Raum. Und
was vor allem nicht nur Rechenzentrumsbetreiber betrifft, die neu bauen wollen.
Energieversorger, genau.
Ja, und auch so dritte Weltländer, für die halt eine Gasturbine für so eine, was weiß ich, größere Region ein wichtiges Ding ist, um Strom zu erzeugen.
Ja.
Und die müssen genauso lange warten auf Lieferung.
Ja. Microsoft ist das, glaube ich, alles gerade völlig wurscht. Die hatten ja kürzlich Schlagzeilen gemacht, dass sie ihr CO2-Zertifikatskaufprogramm aussetzen wollen und das auch getan haben. Hat, glaube ich, genau 2 Monate gehalten. Sie haben jetzt wieder angefangen, CO2-Zertifikate zu kaufen. Wahrscheinlich sah die ESG dann doch nicht so dolle aus, nachdem sie es aufgehört hatten. Was sie jetzt machen, ist Zertifikate von einem Anbieter, das ist ein Startup, die bunkern das in Kalkstein und Abwasser. Ja, damit kann man sich jetzt sein Gewissen auch ein bisschen reinwaschen. Ist halt scheiße, weil es tut genau gar nichts für die Umwelt und auch nicht für das Klima. Aber dafür gibt es ja PR-Agenturen, und die machen gerade, also die reiben sich gerade, glaube ich, wirklich die Fäustchen. Die US-Data-Center-Lobby, die fährt gerade eine Multimillionen-Dollar-Kampagne mit über TV und auch im Internet mit KI-generierten Inhalten gegen die Kritik am gigantischen Strom- und Wasserverbrauch der Rechenzentren. Also das ist, ich weiß nicht, ist das jetzt noch Satire, oder ist das schon Slapstick?
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es interessiert ja auch Tesla und SpaceX nicht. Die klotzen ja auch richtig an.
Ja, die haben auch wieder verlauten lassen, sie bauen eine Terrafab auf, die ist ja amerikanisch. Wir sind dann in einer amerikanischen Maßeinheit auf 100 Millionen Quadratfuß. Ich habe das umgerechnet, das ist ungefähr 9 Quadratkilometer, also mal so roundabout 3x3 Kilometer Areal, also nicht ganz klein, das ist eine Terrafab. und darauf in Texas und darauf soll Fertigung, Packaging und Testing laufen von whatever die halt bauen. Ne?
Tesla will ja auch seine eigenen Chips bauen, ja. Und dann, baut Foundry letztendlich.
Und dann, wenn man sich denkt, ich habe mir gedacht, das klingt erst ziemlich viel, 9 Quadratkilometer, aber 3x3 Kilometer ist für so eine große Industrieanlage gar nicht so viel, weil du hast irgendwie gleich mal 3 Kilometer Kantlänge, wenn du das irgendwie abgehst oder mit dem Fahrrad abfährst. Ich habe selber in so einem Werk eine Lehre gemacht, das waren vielleicht keine 3 Kilometer, aber, und es war auch keine Chipfabrik, sondern eine normale Industriefabrik, aber so mit diesen ganzen, Vorfertigung, Lager, irgendwelche Entwicklungswerkstätten, Labors und so Kram.
Man müsste mal vergleichen.
Das ist schon relativ viel Fläche, was da drauf geht für so ein Ding.
Man müsste sich mal vergleichenderweise angucken, was das Areal von der Gigafactory in Berlin ist. Und ich habe aber bei Semi-Analysis, also bei den Semi-Analysten, da gibt es Drohnenaufnahmen, die sind da wirklich ziemlich hinterher, die beobachten ganz genau, was der...
Na, das kannst du doch auf Google Maps doch rausmessen.
Ja, das ist, glaube ich, nicht so trivial in den Fällen.
Google Earth.
Was die machen, ist halt auch vergleichen, die Baufortschritte und solche Geschichten. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass wenn man das alles zusammennimmt, was der Herr Musk da so fabriziert mit seinen Gaskraftwerken, mit dem Kolossus-Rechenzentren, mit diesen ganzen Abwärme- und Kühlinfrastruktur außenrum, plus dann eben dieser Terrafab, also da kommt schon eine ganze Menge zusammen, wobei ich mich frage, warum der nicht die deutschen 9 Quadratkilometer, das klingt doch viel, viel besser als 100 Millionen Quadratfuß, also das ist ja egal.
Große Zahlen sind wichtig.
Genau.
Ist groß und ne, wenn man halt dann mit Quadrat, mit Füßen rechnet,
dann ist das so. Gegenteil von einem anderen Trend, den wir gefunden haben in den USA mit den modularen Rechenzentren, die sind ja, glaube ich, schon eine ganze Weile in der Presse, oder?
Naja, es ist ja auch, sagen wir mal, ein logischer Schritt, dass du modular baust. Dann kannst du halt klein anfangen und kannst entsprechend groß bauen. Man schielt dann auch eben auf diese Small Modular Reactors, die wir oben schon hatten, weil man auch die entsprechend anreihen kann, wie man es halt braucht. Das ist so ein Skalierungseffekt. Ne? Du fängst halt irgendwie klein an und wie du es halt brauchst. Dann macht die Bauzeiten kürzer, macht vermutlich die Genehmigungen kürzer, weil du weniger Leistung, weniger Fläche irgendwie genehmigen lassen musst. Trotzdem ist es vielleicht nur eine halb gute Idee. Die Physik steckt natürlich auch wieder zurück hier. Die FCC hat chinesische Optiktransceiver verboten. Das heißt, die dürfen nicht mehr benutzt werden. Also Transceiver, die aus China kommen, weil da könnte ja irgendwie abgehört werden, bla bla bla. Und Problem ist ja, dass du diese Transceiver, das ist für optische Datenübertragung, hast du denn so im Rechenzentrum.
Also
10.000-fach, 100.000-fach.
Ja.
Jeder Netzwerkport hat irgendwie so einen Transceiver drin, auf beiden Seiten jeweils einen.
Ja.
Und das sind halt Berge von diesen Dingen, die du da eigentlich brauchst. Spielt dann auch mit jemand auf den Zug auf, natürlich eine Firma Lumilens vom ehemaligen Aruba CTO, der dann eben quasi ein Optik-Startup, also solche Dinge dann genau baut in den USA und dann kommen sich wieder aus dem eigenen Land halt sourcen.
Ja.
Aber das geht immer so hin und her, ne? Die Politik
China ist
nicht geradlinig.
China und USA ist momentan wirklich so ein es ist noch nicht mal ambivalent, das ist eigentlich mittlerweile eine offene Konfrontation. Wenn der eine was gegen den anderen macht, schlägt der andere zurück. Und das ist, also China lässt sich auch immer weniger gefallen an der Stelle. Das sieht man jetzt an einem aktuellen Fall, wo sie Palo Alto Networks auseinandergenommen haben und der USA jetzt Sicherheitsverletzungen und Spionage vorwerfen oder so in der Richtung. Es ist wirklich ein Zirkus. Bleibt volatil, das sieht man auch an den KI-Sachen, die da momentan passieren. Trump poltert man muss ein bisschen weiter ausholen an der Stelle, also ein bisschen weit. Es ist ja auch in den USA eine KI-Regulierung steht im Raume, dass es dort gewisse Vorgaben geben sollen, die weitaus lockerer sind als das, was hier in Europa passiert. Aber sie stehen im Raum, sehr zu einem Leidwesen eines Herrn Trump. Der poltert jetzt gegen den US-Kongress mal wieder, während eben hinter verschlossenen Türen OpenAI, Google, Anthropic über Sicherheitsstandards verhandeln. Natürlich geheim, auch da ist nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Keiner weiß, wie diese Standards aussehen sollen, ob es die überhaupt geben wird, wer sie umsetzt, wie sie umsetzt. Open Rate praktischerweise sowieso ausgenommen, weil auch da wird ja erwartet, dass man die gar nicht mehr verwendet in den USA. Das wiederum sehr zum Leidwesen OpenAI. Wir hatten letzte Woche darüber berichtet im Newsletter, dass Nvidia und eine Association Association, von denen ins Leben gerufen wurde, die eben genau jene Open-Weight-Modelle haben wollen, weil das, wenn man sich an den Anthropic, nein, Quatsch, der erste Ausbruch, OpenAI, Hugging Face, ist es nur mithilfe eines OpenAI, eines Open-Weight-Modells gelungen, den OpenAI-Angriff überhaupt nachzuvollziehen, abzuwehren, aufzudecken und forensisch auszuwerten. Also das ist alles ein riesen Zirkus, was da gerade passiert. Ja, Metas Antwort auf den Markt ist eine Muse-Offensive mal wieder mit MuseCode, MuseSpark 1.2. Hauptsache Tokens raushauen, egal wie. Aber das ist ja auch...
Ich kenne nur eine Band, die Muse heißt.
Ja. Ja.
Ja, Meta. Das kleine Leute über Meta gesehen. Die,
ja.
Die Tokens zu Schleuderpreisen, aber nur, wenn du halt die Eingaben auch zum Training freigibst. Das ist wieder mal so eine Rückkopplungsgeschichte im genau. Prinzip. Ne? Und es ist eigentlich das Gleiche wie früher.
Ja.
Du bekommst das Ding umsonst, aber wir wollen deine Daten dafür haben.
Ja, Preise sind Daten sowieso... Dahin. Ja, Preise sind ja, glaube ich, sowieso gerade so ein Ding. Da war ja... habe ich gelesen, dass auch bei den Open-Weight-Modellen da ein bisschen was passiert gerade.
Naja, Alibaba gibt sein DeepSeek nicht mehr ohne weiteres für Laura.
Nein, Alibaba hat
Laura
nicht DeepSeek, das sind zwei ganz verschiedene
so.
Paar Schuhe.
Ja, aber das ist doch alles aus China. aber auch das Alibaba-Modell gibt es mir für Lau. Das musst du jetzt als Großkunde eben auch entsprechend bezahlen, lizenzieren.
Zumindest die großen und kommerzielle Großnutzer, ja. Die
ja.
großen Modelle.
Genau. Mhm. Ja, und eben auch DeepSeek fängt an, entsprechend Preise zu verlangen. Ne? Ja. Das ist halt irgendwann, dieser Kram kostet dir wirklich auch alles Geld. Das muss halt irgendwo herkommen.
Du kannst die Marktphysik... im Begriff der Physik heute zu bleiben, die Marktphysik nicht außer Kraft setzen. Und natürlich, klar, es sind auch diese Mischkalkulationen, wenn man sich die großen, oder jetzt waren ja ganz, ganz viele Earnings Calls, Quartal- und Jahresabschlüsse. Und wenn man sich das mal so anguckt, diejenigen, die gut dastehen, die auch für die Zukunft gut ausgerichtet oder aufgesetzt sind, das sind eben die diese Mischmodelle fahren, die mit KI noch nicht wirklich viel verdienen. Aber eben mit ihrem Cloud-Business. Aber du musst irgendwann tatsächlich auch für KI ein bisschen was verwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Alibaba auch eine gewisser Weise ein Support dahinter steht. Also das ist jetzt nicht, dass du nicht für das Modell selber bezahlst. Muss man sich einfach mal angucken. Das ist so ähnlich wie bei allen anderen Open-Source-Projekten, dass du quasi für den Support, für die Maintenance, für Updates etc. bezahlst. Wobei bei DeepSeek sind es wohl wirklich API-Preise, die im Gespräch sind. Aber wir bleiben dran, wir werden das beobachten für euch. Genau.
Ja, dafür ist er dann wieder bei DeepSeek, die dann hat seine andere Feature, die ihr quasi als Zuckerl mitgeben.
Genau.
Wenn du dann bezahlst, dann bekommst du das eine oder andere Dingens, das dir dann hilft, bei deiner Entwicklung da irgendwie schneller zu sein oder so Kram.
Spannend in dem Zusammenhang fand ich eine ganz andere Untersuchung, die damit aufgetaucht ist, dass tatsächlich Domänenwissen nach wie vor eine sehr große Rolle spielt bei der Bedienung von KI. Also man liest ja momentan, wenn man LinkedIn anschaltet, jeder macht irgendwas mit KI und jeder kann jetzt programmieren und jeder kann jetzt Apps schreiben und alles Mögliche machen und Gedichte verfassen. Aber wahres Können, da gab es eine Studie, kommt tatsächlich von Domänenwissen. Ohne tiefes Fachwissen nützt auch das beste KI-Modell nichts. Ist etwas, was wir schon immer geahnt haben. Beruhigende Nachricht auch für alle Fachexperten, dass du, wenn du dem Modell nicht exakt sagst, was es tun soll, was es nicht tun soll, ist auch ganz wichtig. Dann kommt da halt auch wirklich nur Müll raus. Und wenn man nicht weiß, wie man die Dinger bedienen soll, das sieht man aktuell an den ganzen Ausbrüchen. Da waren ja in der Regelkonfigurationsfehler mangelnde Sicherheitsrichtlinien, mangelnde Leitplanken, alles so Ursachen, dass die Dinger eben ausbrechen konnten. Ne?
Da sehe ich aber ein großes Problem noch für die Zukunft auf uns zurollen, weil das fließt mir jetzt allenthalben an mehreren Stellen, dass halt jetzige Studenten im Grunde alles mit irgendwelchen KI-Dingen machen. Das heißt, die können selber gar nicht mehr wirklich beurteilen, Oder denen fehlt das selbst erarbeitete Fachwissen, um so ein Ding dann passend zu füttern. Wir können das noch. Auch noch irgendwie, was in ein, zwei Generationen nach uns können das noch. Aber jemand, der jetzt schon mit 15 Jahren in der Schule damit anfängt und dann im Studium damit anfängt. Es gibt, man liest davon, es gibt Studenten, die halt mit ChatGPT in irgendeine mündliche Prüfung gehen oder in ein Bewerbungsgespräch gehen und alle Fragen, die im Gespräch an sie gerichtet werden, an die KI geben und dann das, was rauskommt, vorlesen. Entschuldige, wo soll das hinführen? Wie soll so jemand als Fachexperte ein Modell beurteilen können oder den Output oder das Modell den passend Output befragen können? Der kann ja schon gar nicht passend fragen, weil er gar nicht weiß, wie er es fragen soll.
Also das ist wirklich auf mehreren Ebenen kaputt, das denke ich auch so. Du musst einmal verlernst du natürlich die richtigen Fragen zu stellen, was ganz, ganz wichtig ist bei KI, weil wenn du keinen Müll haben willst, dann musst du vernünftige Prompts schreiben können. Und damit meine ich jetzt nicht nur Programmierer, sondern auch, ich benutze selber sehr viel KI in meinem täglichen Leben. Und ich merke das auch, wenn ich mal ein bisschen schlampig beim Prompten bin, dann kommt da eben wirklich nur Müll raus. Und das andere ist den Output bewerten. Also wenn man das Domänenwissen nicht hat, ist es wirklich schwer, eine Halluzination von einem echten Fakt zu unterscheiden oder auch zu erkennen. Ja. Und es gibt diese Anzeichen, wo man erkennen kann, woran man erkennen kann, dass etwas von KI generiert ist. Und das will man ja dann vielleicht auch nicht. Man will ja doch auch ein bisschen professionell wirken. Ja, lass uns zu den guten Nachrichten kommen. Auf der Hardware-Seite. Ja, da gab es irgendwie gerade eine Klatsche gegen Nvidia oder für Nvidia. Wafer ist, ja, weiß gar nicht, wer es die genau machen. Jedenfalls haben die mit Kimi 3 auf AMD-Hardware ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt als auf den Nvidia Blackwell mit ihrer Software. Und das ist jetzt nicht so neu. Also das habe ich schon von ganz, ganz vielen Firmen damals gehört, als DeepSeek rauskam. Die haben DeepSeek auf ihrer Uralt-Hardware laufen lassen. Und das waren bessere Ergebnisse. Mhm. Die waren schneller, kostengünstiger und von der Qualität her vergleichbar mit dem, was die teuren Frontiers auf Ultra teurer Hardware fabriziert haben. Also das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, auch für die Souveränität, dass man,
Vielleicht sagen wir mal, ein kleiner Sieg für die Diversifizierung im Siliziummarkt, der ja auch sehr beherrscht ist von einigen wenigen großen Playern. Das geht mal so, ne?
Ja.
Aber lass uns doch mal reden über Security-Chaos bei den Agenten. Das ist ja mehr so dein...
das ist wirklich unfassbar. Deine
Domäne.
Ja. Das ist wirklich unfassbar, was da gerade abgeht. OpenAI warnt vor kritischen Sicherheitsrisiken in seinem eigenen kommenden Modell. Ich glaube, Astra ist der Name. Da gab es schon wieder bei Tests durch Dritte unerwünschtes Verhalten. Inzwischen fordern 15 US-Generalstaatsanwälte Beweissicherung im Zusammenhang mit den Vorfällen bei Hugging Face. Auch da kommen immer wieder neue Details ans Licht. Unter anderem, dass sich die Agenten ein eigenständig geheimes Kommunikationsnetzwerk inklusive schwarzem Brett aufgebaut haben, wo sie Sicherheitslücken ausgetauscht haben. Ja,
und als sie es dann gelöscht haben, dann haben sie es, glaube ich, neu gebaut, ne?
Die Agenten, genau, also OpenAI hat es gelöscht, die Agenten haben sie es wieder neu gebaut.
Wer braucht schon noch Darknet heutzutage?
Das ist die berechtigte Frage an der Stelle. Da konnte natürlich auch Meta nicht zurückstehen und haben ebenfalls Agenten auf Abenteuertour geschickt. Also auch da sind im Rahmen von Tests, lustigerweise auch bei Tests durch Dritte, Agenten ausgebüxt. Und auch China möchte mitspielen im Agentenausbruchsspiel. Und bei Moonshot ist auch etwas passiert, wo Agenten aus der Sandbox ausgebrochen sind. Also die Fälle häufen sich. Ich berichte in meinem professionellen Leben schon gar nicht mehr darüber, weil das ist, es ist ausgelutscht. Also jeden Tag eine neue KI. Mittlerweile glaubt man das, glaube ich wirklich, dass manche nur des PR-Gags wegen mitspielen. Aber es ist wirklich eine seriöse Sache. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt schon wieder Satire. Die Politik fordert natürlich gesetzliche Kill-Switches jetzt für die Für solche Modelle, das ist, weiß ich nicht, also ich kann es nur milder als naiv bezeichnen, eigentlich ist es strunzdumm. Ein autonomes Modell, dessen Agenten bereits Systeme im weltweiten Internet durchdrungen haben, das lässt sich doch nicht von so einem blöden roten Knopf beeindrucken. Die schalten sich einfach selber wieder ein, also genauso wie die ihr schwarzes Brett wieder neu installiert haben, kriegen die auch irgendein Modell wieder irgendwo ans Laufen und machen munter weiter. Ich krieg das nicht mehr unter Kontrolle. Also eigentlich hilft ja nur noch das ganze Internet zu rebooten. Und mit Internet meine ich wirklich das Internet, nicht nur den DSL-Router.
Ja, das lass aber andere Probleme noch gleich mitlösen.
Ja.
Aber du brauchst ja manchmal nicht unbedingt bösartige Agenten dazu. Ne? Atlassian Rovo.
Ja, stimmt.
Der hat sich einfach der lässt sich halt irgendwie austricksen mit ein paar präparierten Anweisungen. Und dann schickt er halt dann irgendwie Daten aus Jira und Confluence, ne, diese Atlassian-Produkte fleißig an externe Server irgendwie weiter. Dann sind wir wieder schnell bei so Data-Breach-Geschichten. Also ja. Gerade in also viele Unternehmen haben in Confluence und Jira halt so Jira für Task-Management und auch Projektplanung. Dann hast du irgendwie
Ticket-Managed, also ganz, ganz viele nutzen das für ihre Tickets, Jira.
Ja, das und ich kenne es eben intern. Ich kenne es eben auch als Projekt- und Produktplanungssystem, wo du dann halt vielleicht Sachen drinstehen hast, die nicht nach außen sollen, weil das dein nächstes Produkt
oder im Detail beschreibt.
Und Confluence eben als Daten, als Wiki, als Wissensdatenbank.
Genau. Ja, aber das Problem ist tatsächlich, in Sachen KI-Governance machen wir exakt und genau die gleichen Fehler wie seit 30 Jahren in der klassischen Cybersicherheit. Also nochmal zum Mitschreiben für alle, um es ganz, ganz deutlich zu sagen, diese Agenten sind nicht wirklich intelligent. Die machen das, was sie gelernt haben, was sie von Menschen, von Instruktionen, von Basic-Prompts mitbekommen haben. Da spielt ein bisschen Machine Learning noch mit rein. Natürlich laufen sie selbstständig nachher durchs Netz, aber entlang ihrer gelernten Leitplanken. Und die kriegen ein Ziel mit und das Ziel heißt Capture the Flag. Und die machen natürlich alles, was sie unterwegs lernen, in Maschinengeschwindigkeit. Aber das, was sie machen, ist genau das Gleiche, was ein stinknormaler menschlicher Angreifer seit 30 Jahren tut. Er sucht nach Schwachstellen, er versucht Dinge zu manipulieren, er versucht an Credentials ranzukommen, er sucht offene Lücken, er sucht offene Ports und genau das machen diese Agenten und so gelingt denen der Ausbruch. Nicht, weil sie intelligent sind, sondern weil sie unterwegs das machen, was ihnen begegnet und mit den Werkzeugen, die seit 30 Jahren im Netz kursieren. Und wir vertrauen, das sind jetzt die Fehler, die wir machen, wir vertrauen immer noch auf Selbstprüfungen der Hersteller, auf Versprechen der Hersteller, vernachlässigen Incident Detection und geben freiwillig API-Keys und Zugangsdaten raus. Ich muss nur mal gucken, was auf GitHub alles draußen ist. Ich muss nur mal bei Shodan reingucken, wie viele von diesen Drecks-OT-Ports immer noch offen im Internet stehen und statt weniger werden das täglich mehr. Und unabhängige Audits, klar, werden gefordert, könnten helfen, gibt's aber auch schon, ist aber wirklich reines Compliance-Häkchenspiel.
Ja, das ist eine Frage von Verantwortlichkeiten und Hauptsache, ich kann sagen, So hier, ich habe meine Pflicht getan, ich kann nichts dafür. Ich will meinen Bonus haben wie jedes Jahr.
Ja, also.
Wie überspitzt.
Genau.
Aber wenn du gerade schon beim Schmerzen bist, eine Runde Patchwüste.
Oh yes, und es ist leider alles andere als eine Wüste. Die Patches blühen und vermehren sich. Das Problem ist, keiner findet sie und will sie haben. Schnelldurchlauf. TP-Link stopft 15 Locken in Omna-Geräten, schiebt Patches für Casa-Kameras nach. cPanel hat kritisches SQL-Root-Problem. Citrix schickt Updates für Secure Access und Endpoint Analysis. Dell repariert Sicherheitslücken in Power Protect Data Domain. Backups unbedingt sichern. Notepad++ hat einen Refresh bekommen. SolarWinds Patches Serve You. Enable and Central steht unter Dauerbeschuss. Angreifer MM-Tools kapern. Progress Cam Loadmaster landet da auch mal wieder in Ausnutzungsversuchen. Jetzt dann doch auch endlich auch mal im KEV-Katalog. Linux wurde eine 18 Jahre alte Kernellücke im SCT P-Code entdeckt, Rootrechte und Containerflucht ermöglicht. Die gibt noch eine weitere Schwachstelle, die KVM-Isolation knackt. NetCheck kapert DNS über NAT-Tabellen. Windows-Hello-Schlüssel wurden auch wieder missbraucht, um sich unbemerkt bei N3-ID anzumelden. Ingransomware nutzt derweil gezielt SonicWall VPN-Lücken aus. Also, es ist nichts Neues da draußen. Cisco ist gar nicht dabei. Ich bin erschüttert. Die haben doch nicht etwa ihre Firewall nicht gekriegt.
Halt auch so.
Und ihre Router, ich glaube auch nicht.
Haben sie gerade Sommerferien und deswegen keine Verabredungen. Bevor wir noch einen Schwenk in den OT-Bereich machen, fällt mir gerade noch ein, die Tage gelesen, Linux, Gott, wie war das? Linux schmeißt jetzt alle alten, veralteten Kernel-Treiber raus, wo irgendwelche KI-Lücken eingereicht werden. Und das ist natürlich sehr zum Betrübnis vieler Leute, die nur irgendwie alte Hardware haben oder so alte Treiber für irgendwelchen Kram benutzen und die dann plötzlich einfach keinen Support bekommen, weil halt Linus Torvalds und die Komitee da oben drauf dann sagt so, ja, alles was irgendwie, wo KI Lücken findet und wo kein Maintainer da ist von dem alten Kram, zack, weg. Hauptsache wir haben sozusagen die Lücken dann aus dem Kernel draußen.
Aber es ist doch Open Source, ich kann es doch nehmen und selber machen.
Ja, schwierig. Und dann hast du keinen Kernel-Support mehr, dann
kann ich ja dann auch selber machen.
Im Upstream. It's complicated.
Ja.
Gehen wir auf den Shopfloor. OT-Bereich.
Oh yes. Ja, das Forescout hat in einem kürzlichen Research über 4.000, also fast 4.500 Rockwell-SPSen schutzlos direkt im Netz gefunden, teils auch in kritischer Wasserinfrastruktur. Da muss man dann auch dazu sagen, dass in USA Wasserwerke gerade massiv unter Beschuss stehen, auch erfolgreich angegriffen wurden. Also wenn es an Kritis geht und ich sehe dort dann SPSen, die schutzlos aus dem Internet erreichbar sind, da läuft wirklich grundlegend was schief. Und da brauche ich aber auch kein NIS 2 dazu.
Das haben wir immer schon so gemacht.
Ja, genau. Also ich meine, da brauche ich auch keine Zero-Day-Exploits, wenn die Tür einfach wirklich offen steht und jeder da reintappen kann. Bei Thermo Fisher, die haben eine Lücke behoben, wo KI-gestützt DNA-Fälschungen, also die machen so DNA-Sequenzer wohl. Mhm. Und da war es möglich, die DNA, die dort sequenziert wurde, zu fälschen, KI-gestützt. Und das wurde behoben. Also auch da bitte patchen, wenn ihr sowas benutzt in eurem Labor.
Du hast ja auch bei so OT-Zeug häufig das Problem, dass die Zyklen, das Zeug viel länger betrieben wird. Ne? Mhm. In einem normalen Rechenzentrum hast du irgendwie so nach 3 oder nach 5 Jahren schmeißt du die Hardware raus und Software vielleicht noch in kürzeren Abständen. Das heißt, du kriegst einfach sehr viel schneller automatisch neuere Versionen, die dann vermeintlich sicherer sind und einfach mehr Bugs mitbringen. Und bei diesen OT-Sachen und gerade so kritisch, wenn irgendwelche Wasserwerke, Pumpstationen, Abwassersystem und, da ist halt, da sind Anlagen, die sind, oder Ampelsteuerungen, die sind halt einmal irgendwie 8, 10, 12, 15 Jahre in Betrieb und noch länger.
Ja, das ist.
Und dann sagt dann mal auch der Hersteller so für so alten Kram, tut mir leid, ne? Irgendwie, sorry for that, aber haben wir nicht beim Support, patchen wir nicht mehr.
Das ist bei Brownfield tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem. Zwei Probleme sogar. Einmal dieses historisch gewachsene, dass du natürlich da auch in einem Ökosystem dich bewegst, wo sehr, sehr viel proprietär genau dafür entwickelt wurde. Und wenn du da jetzt so ein Kernelement rausreißt, dann kriegst du halt, dann passt der Rest auch nicht mehr dazu. Und die andere Geschichte ist Amortisierung. Gerade in der OT kosten die Dinger halt wirklich gleich mal ein paar Millionen oder ja, Millionen. Und die schmeißt du nicht nach 3 Jahren wieder raus. Die amortisieren sich schlicht und ergreifend erst nach 10 Jahren. Und das ist ein
so ganz, ganz Fräsautomaten-Dinger irgendwie.
Mhm. Ganz großes Problem. Was tut. Das hat damals auch keiner auf dem Schirm gehabt, dass da so ein riesen IT-Problem plötzlich auch mal in die OT rüberwachsen tut. Womit wir tatsächlich dann wohl doch auch schon bei Tools und Architekturen angekommen wären, Herr Stief, oder? Was denkst du?
Ja.
Ja, Tools, ne? Fangen wir mal damit an. Da gibt's für Datenbank-Enthusiasten bei GitHub ganz was Leckeres. Heißt Frosty, kommt von Gyros und ist ein Framework, das Sprachanweisungen, also sprich LLM, sind wir wieder bei KI, in Snowflake SQL übersetzt. Ich dachte mir sofort, yay, endlich kann jeder Datenbanken crashen, was wir schon immer haben wollten. Ne? Ja, dann doch lieber
Talk
vielleicht
to your data.
Yes. Dann vielleicht doch lieber Xberg. Das ist ein starkes Polyglot-Framework, gibt es auch bei GitHub. Damit kann man Texttabellen, Metadaten, alles Mögliche aus über, nein, nicht aus überaus, genau, aus 101 Formaten extrahieren, von PDF bis Video. Das finde ich tatsächlich sehr praktisch. Also das habe ich mir schon öfter mal gewünscht. Das werde ich auch selber mal ausprobieren, glaube ich.
Das ist dann, was hatten wir kürzlich, wie Tokens verfeuert werden, indem man sich per KI eine PowerPoint-Präsentation in ein PDF umwandeln lässt, was halt irgendwie in Microsoft PowerPoint zwei Mausklicks sind, aber wenn man halt weiß, wie das geht, dann wirft man halt irgendwie ein paar hundert Tokens in der KI und naja, so werden dann Token verbraten.
Das macht es nicht wirklich besser, um mal ein Beispiel aus der Praxis zu bringen. Ich kriege jeden Tag die Auswertungen von unserer Webseite, von der professionellen, von der beruflichen. Von Data Disrupted, das kriege ich gerade noch selber gebacken. Und da stehen dann halt drin, welche Artikel besonders gut gelaufen sind, wie viele Leute unsere Seite besucht haben, etc. Und das ist jeden Tag, sind das zwei PDFs, die ich da bekomme. Und ich habe Copilot dran gesetzt, weil Copilot soll ja angeblich so gut analysieren können. Und habe ihn gefragt, was denn da jetzt so drin steht, ob er mir mal eine Zusammenfassung geben kann, so letzte Woche, was ist passiert. Der ist dran gescheitert, dass er noch nicht mal die PDFs öffnen konnte und mir den Vorschlag gemacht hatte, doch über Power Automate einen Workflow zu bilden. Habe ich dann auch versucht, ist auch an KI gescheitert. Dann habe ich das ganze Zeug Gemini zum Fraß vorgeworfen. Der hat tatsächlich so ein paar Zahlen auslesen können. Das Chart sah dann aus irgendwie Strich, Punkt, ja, ja. Strich war jetzt auch nicht wirklich zusammenhängend. Und für so etwas, das ist genau der Fall, wo ich das Xberg jetzt mal ausprobieren möchte. Das werde ich mir lokal bei mir installieren und mal schauen, ob der in der Lage ist, aus diesen PDFs zusammenhängende Daten zu extrahieren und mir ein vernünftiges Chart daraus zu bilden. Weil ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich mich wieder selber hinsetzen muss und jedes dieser Drecks-PDFs aufmachen und die Zahlen manuell daraus filtern, extrahieren muss. Danke, KI. Jetzt sind wir wenigstens bei der Hardware
jetzt
voran.
Jetzt gehen wir zur, ja, in meine...
Geh mal in deine Domäne.
In meine Spezialdomäne.
Genau.
Ein bisschen Hardware. Intel hat mal wieder was Neues verlauten lassen oder denkt über neue Dinge nach. Und zwar haben sie jetzt den Hyper-Large Form Factor.
Hyper, ganz, Hyper!
Ja, genau, Hyper, Hyper. Ich dachte ja auch dran. Es kommt von Intel Foundry, also quasi die Chip-Backer-Abteilung bei Intel. Und es ist ein quasi Silizium-Monster, wobei es eigentlich so ein Multi-Chiplet-Modul eigentlich ist, die halt auf einem großen Ding drauf sind. Und es soll aber hochskalieren bis zu 24 mal 24 Zentimeter. Also das hat dann schon so die Größe von so einem Teller. So Essteller.
Naja, das Problem ist, dass das es sind 24 Teller, die übereinander stehen. Also diese, es ist ein 3D-Ding.
Nein, erstmal sind wir bei einer Fläche von 24 mal 24 Zentimeter. Das ist flächig.
Ah.
Das ist dann natürlich dann schon seine Stacks, Sachen oben drauf gesteckt, aber erstmal ist es eine ziemlich große Fläche. Und das ist halt, das Problem dabei ist, wenn du stackst, dann musst du halt irgendwie den Strom und die Daten von oben nach unten kriegen. Mhm. Das macht man schon eine ganze Weile mit TSV through Silicon irgendwas, Vertical. Das ist dann einfach, da geht es im Prinzip, geht man durch das Silizium durch von unten nach oben in so Kanälen. Und da gibt es eben auch wieder von Intel so eine Geschichte, EMIB-T, ich weiß nicht genau, wofür das EMIB, das hat irgendwas zu tun mit dem, dass er durch das Ding jetzt durchgeht und T, das ist thick, dass quasi diese Verbindung dicker wird und dann geht halt mehr Daten durch, mehr Strom durch, solche Sachen.
Mehr Strom ist gerade mal ein Stichwort. Das Ding wird doch dann auch nicht mehr mit, also ein Arm geht anders.
Naja, erstmal angeblich braucht AI solche Dinge.
Klar, wer sonst?
Vielleicht auch nur, weil man es kann, weil es gibt noch ein bisschen Problemchen, kann ich gerne noch was dazu erzählen. Und ein so Modul, also sprich so großes 24 mal 24, soll dann halt 25 kW Leistungsaufnahme haben und früher hatte man in einem Schrank irgendwie so 6 bis 8 kW. Und jetzt haben wir in einem einzigen solchen Modul, das okay sehr groß ist, und da sind viele, viele wo sie sich Rechenkette drauf, 25 kW maximal. Die Dinger gibt es auch noch kleiner. Ja, eins.
Eins. So, jetzt habe ich dir die Bilder gesehen von der Vorstellung auf der FSMF-Dings, also Messe Santa Clara.
Ach so, ja, ja.
Und die Dinger sahen
FMS
wirklich,
2026, glaube ich.
Die Dinger sahen wirklich aus wie ein Hochhaus. Wenn du sagst, ja, natürlich, klar, ein so ein Modul ist ein Teller, 24 mal 24 Zentimeter. Die Dinger, die ich gesehen habe, die waren aber 24 übereinander gestapelt. Also sprich, es war 24 mal 24 mal 24
oder so. Ja, das war
so
ein KI-Bild.
Ja. Nein,
keine Ahnung.
Ja, aber willst du mir ernsthaft erzählen, dass ich zusätzlich zu dem Prozessor, der ja auch schon irgendwie 3 bis 5 oder 8 kW, nein, nicht KW,
Watt. Nein, das ist dann der Prozessor. Das ist so ein KI-Modul. Da ist alles drauf, das ganze I.O. und dein KI-Speicher, HBM, bla bla. Das,
okay.
Das ist dann natürlich oben drauf gesteckt, aber das ist dann irgendwie ein so Ding.
Also nicht 24 mal 25?
Nein.
Schade. Ich hätte es gerne jetzt mal auf Vera Rubin hochgerechnet.
Nein, nein, nein.
Weil dann komme ich, glaube ich, mit 680 kW auch nicht mehr hin fürs Rack.
Das wird so nicht ausgehen.
Oh mein Gott.
Es sind mehrere Größen geplant. Also dieses 24 mal 24 Zentimeter, das ist dann quasi das Größte, was sie machen. Ich glaube, sie wollen irgendwie erst ein Viertel, dann ein halb so großes, ist quasi auf der Roadmap. Und es ist aber eben, das wurde ja auf so einer Konferenz, wo sich diese Siliziumbäcker da irgendwie treffen, halt vorgestellt. Und gibt es dann erst, wenn du in ein Labor musst, dann bist du dann wirklich tatsächlich im großindustriellen Maßstab existiert, wird irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahre vergehen. Und ein Problem.
Bordentwickler werden sich freuen oder Chassisentwickler.
Ja, ein Problem dabei, und es sind nämlich eigentlich zwei quasi Einreichungen in dieser Konferenz. Das eine ist dieser Hyperlarge Form Factor, und das andere ist, dass du diese Silizium-Wafer, die dann zusammengeschaltet werden, die hast auf so einer, müssen ja auf diese Fläche drauf, und die müssen aber von der Fläche isoliert sein, auf so einem Trägermaterial. Und das macht man heutzutage über so einen Kapillareffekt. Da wird irgendwie so eine quasi Flüssigkeit mit einer bestimmten Viskosität, wird da am Rand aufgebracht, und dann durch den Kapillareffekt zieht sich das da unter dem Silizium durch. Das geht aber nur bis zu einer bestimmten Strecke, irgendwie 40 Millimeter, glaube ich, sagt man so, quasi 4 Zentimeter. Wenn du aber 24 Zentimeter hast, dann reicht es jetzt so ganz, und dann willst du irgendwie die ganzen Luftbubbles irgendwie draus haben und so Kram. Und das ist dann der zweite Vortrag, den sie da hatten. Also auch das Problem scheint Intel gelöst zu haben, dass sie eben so ein großes Ding jetzt dann auch so Chips drauf tun können und das dieses Trägermaterial da unten drunter, diese Isolationsschicht da mit Kapillareffekt reingezogen bekommen. Die haben dann irgendwie noch so also mittendrin so Reservoirs, wo dann diese Flüssigkeit da gezogen wird, und die Viskosität spielt eben eine Rolle von dem Zeug. Genau. Ja, Bordentwickler. Ist halt groß, ne?
Ja.
Und proprietary.
Ja.
Wobei.
Ich meine, ja.
Intel das dann schon so macht, dass
ja,
es
aber
als Standard,
wie ein Standard ausschaut.
Bitte aus?
Nichts gelernt aus Obtain, da hatten sie auch schon so einen super Sonder.
Ja, nein, das ist jetzt, wer weiß.
Der ist nicht lange durchgehalten hat. Aber der Weg als solcher ist ja jetzt gar nicht mal so selten. Wenn ich mir so angucke, was SK Hynix macht oder Samsung, die ja auch gerade was vorgestellt hatten,
ja,
die stapeln ja alle hoch momentan.
Ja, weil du halt bei Samsung als ZHBM, wahrscheinlich Z für Z-Achse nehme ich an, also die dritte Dimension, die XYZ-Achsen. Und das Ding ist halt, jetzt hast du eine GPU und dieses HBM-Memory nebendran, auf so einem Träger irgendwie drauf, auf so einem nicht Hypervisor. Fuck, wie war's? Das fällt mir vielleicht schwer dabei ein. Und na, klar, wenn du das oben drauf packst, dann sind die Verbindungen unter Umständen kürzer, weil du dann nicht irgendein Transposer, so heißt das Ding. Du musst es quasi nicht vom Chip-Modul auf den Transposer in das Memory rein, sondern du kannst direkt vom Chip eine Etage höher ins Memory reingehen. Wird dann auch wieder gestapelt, das Memory, dann hast du parallele Zugriffe, das ist alles irgendwie wegen der Performance, bla bla und so weiter. Ein Problem ist aber, das hatten wir vorher schon kurz, die Temperaturentwicklung im Chip, und Wärme steigt nach oben. Jetzt, wenn du oben aber den Speicher drauf stecken hast, sozusagen, dann musst du mit der Wärme irgendwie umgehen können, weil die nach oben nicht weg kann, weil da oben, ne? Mhm. Und das ist halt, ich würde sagen, nur so halb gelöst.
Ja.
Oder bis zu einem bestimmten Grad nur.
Direct Plate Cooling Zeug. wird da experimentiert, dass halt das wirklich durch die Platinen durchfließt. Anders kriegst du es auch nicht hin.
Genau,
das ist richtig. Jetzt muss ich aber nachfragen, HBM, das ist nicht das gleiche wie Memory, nicht diese Riegel, die ich mir da reinstopfe.
Nein, du kannst auch jetzt schon HBM, High Bandwidth Memory, das wird zwar gefertigt, aber das kannst du nicht als Modul kaufen. Das kaufst du, das ist quasi auf der GPU, auf dem GPU-Modul ist es mit drauf. Noch nicht mal gelötet, sondern drauf kontaktiert.
Okay.
Das stellt irgendjemand her. Das ist auch hier so, das stellt Samsung her, liefert das an, keine Ahnung, Nvidia und die verbauen das dann in ihre GPU. Und was Samsung auch noch im gleichen Zuge macht, das ist ein C-Nand, wie man es dann ausspricht, das ist im Grunde die gleiche Idee, aber mit NAND-Flash
fürs Edge.
NAND ist halt irgendwie entsprechend vergleichsweise großer Speicher zu kleinem Geld. Das muss man auch ein bisschen schneller machen oder kann man schneller machen und fürs Edge muss es aber nicht so super schnell sein wie dort, wo die GPUs sitzen, und deswegen gibt es diese C-Nand-Geschichte. Aber das ist also speziell C-Nand, das war noch gar nicht, da weiß man keine Spezifikation, das ist nur so, wir machen sowas auch, wie das dann ausschaut, wie groß, wie schnell, ist noch völlig, völlig offen.
Ja, bleibt auch spannend, werden wir auch weiter beobachten für euch, weil ja, Speicher ist eins der großen ungelösten Probleme auf dem AGI-Weg zum Beispiel.
Auch im Geldbeutel, aber das ist ein anderes Problem.
Das ist ein anderes Ding. Apropos Geldbeutel. es sind letzte Woche Details bekannt geworden von dem OpenAI KI-Device, was sie da planen. Da waren ja so die wildesten Gerüchte im Umlauf bisher, irgendwas zum Anstecken oder Umhängen oder whatever. So wie es aussieht, soll das jetzt wohl ein puck-großes Device mit Persönlichkeit.
Wie Eishockey-Puck.
Ja, so ein Eishockey-Puck, okay. Genau so. Von der Größe, auch Form, keine Ahnung. Displaylos natürlich, mit Persönlichkeit, also sprich, da ist KI drin. Kostenpunkt $300, das war vorher schon vermutet worden.
Ich bin dein Puck.
Genau, ich bin dein Puck. Was darf ich heute für dich freilassen? Also soll natürlich zur Steuerung von KI-Workflows und KI-Agenten gedacht sein, dass man da so reinspricht und sich auch so Stati anzeigen lassen kann, wo die sich gerade rumtreiben, was die gerade treiben, keine Ahnung, was da alles passieren soll damit. Also ist jedenfalls so eine
Entwicklung. Ist das früher Alexa?
Ja, da macht AWS das, ja auch in Richtung, wir wollen jetzt dann vielleicht doch echt intelligent werden und nicht einfach nur mir das Wetter vorhersagen lassen.
Was soll schon groß schief gehen?
Ja,
ne?
Ja. Passend dazu liefert Cloudflare Programmable Wallets, weil so KI-Agenten, die wollen ja dann vielleicht auch mal so die ein oder andere Schnittstelle für sich beanspruchen oder doch das ein oder andere Token zusätzlich kaufen.
Ja, super.
Ne? Und finanzielle Identität und autonom bezahlen. Das sind so die Features des Programmable Wallets.
Trust me, an Engineer. Ja,
yes. Ja, wird noch kurioser. Also wir haben so die letzten News des Tages. Es geht mal wieder ins All. Diesmal nicht mit einem ganzen Rechenzentrum, sondern E.ON, nein, nicht der Energieversorger. Die wollen Kontinente per Lasersatelliten oder per Laser verbinden. Und dazu schießen sie Satelliten ins All, weil nämlich zu viele Haie an zu vielen Seekabeln knabbern. Und die Wartung dafür sehr teuer ist man auf die Idee gekommen, die Daten doch einfach mit einem Laser durch ein Trümmerfeld aus Weltraumschrott zu beamen und auf der anderen Seite wieder runterzuholen. Lässt sich auch sehr viel leichter abfangen, so ein Signal. Was soll da schon groß schief gehen?
Das ist ja bestimmt alles gekryptet.
Ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ja dann jetzt auch nicht mehr so sicher, wie wir gelernt haben, hat OpenAI mal wieder. Oder nee, Anthropic. Anthropic hat die erste Post-Quantum-sichere Verschlüsselung geknackt. Ja.
Ja, ja, genau.
Ein Blick auf die Reports.
Die Reports der Woche. Forrester meldet, dass globale digitale Souveränität bis 2030 um sagenhafte Trommelwirbel, 1% steigt.
Haben die nur Deutschland befragt?
Ich weiß es nicht. Gott. Dann gibt es den IBM Breach Report, der zeigt immerhin, dass die Sicherheitsautomatisierung bei Datenpannen im Schnitt $1 Millionen spart. Sicherheitsautomatisierung ist so dieses ganze, wir machen Security mit, nein, Security
bei Obscurity.
Prevention bei KI. Also dass man halt sich automatisiert Schwachstellen findet und
ja, im Prinzip ist es
Mustererkennung, so Kram.
Genau das, was ich euch immer predige. Einfach eine moderne Sicherheitsarchitektur schaffen, ein modernes XDR, modernes SOC aufbauen und dann seid ihr gewappnet. Und jetzt wissen wir es, IBM hat es gesagt, 1,9 Millionen Dollar spart ihr pro Datenpanne wahrscheinlich. Ja, bei Datenpannen im Schnitt.
Pro Jahr, pro Firma,
pro
weltweit.
Datenpanne. Wir schauen nach. Den Link gibt es eh in den Shownotes. Ja, trotzdem, vielleicht auch genau deswegen, weil keiner automatisiert, meldet ein Drittel der Cyberpros Burnout-Symptome durch zusätzlichen KI-Stress. Und neue Human Claw Benchmark beweist derweil eindrucksvoll, dass physikalischer KI jedes Grundverständnis für sich selbst und ihre Umgebung fehlt. Das hatten wir anfangs schon. Roboter scheitern nach wie vor an ganz einfachen Handlungen, wenn die vorher nicht exakt so im Trainingsdatensatz standen. Also, wir hatten letzte Woche ja den Fall von dem, war das auch Samsung? Egal, irgend so ein blöder Roboter ist während
ja, den Fall.
Ja, genau, der ist gefallen, der Roboter, während der Präsentation. Das Ganze war, das war wirklich Slapstick. Aber das ist genau das, wenn da plötzlich irgend so eine Strippe auf der Bühne liegt, die er vorher nicht geübt hat, dann stolpert der darüber und fällt hin, weil er kann nicht damit umgehen. Ihm fehlt quasi, das hatten wir vor eingangs auch schon mal, sein Weltmodell. Der hat dann zwar vielleicht den Kontext, aber er sieht die Welt nicht mehr. Also es bleibt kompliziert und es bleibt auch wirklich noch rudimentär, das meiste
vielleicht,
der KI.
Vielleicht führt es dazu, dass man mit zunehmendem Einzug von Roboter in den Alltag dann die Straßen besser sauber gehalten werden und solche Dinge. Damit Roboter nicht stolpern können.
Also letzte Woche führte es ja noch dazu, dass man den Straßenlieferrobotern bestimmte Governance mitgibt. Und zwar von den Städten in Kalifornien ist es tatsächlich passiert, dass erste Städte anfangen, Geofencing hatten wir glaube ich, auch letzte Woche im Newsletter drin. Und also es bleibt nach wie vor immer noch menschlich. Da draußen.
Ja,
auch das hatten wir auch schon mal kürzlich, ich glaube sogar im letzten Podcast, diese Reinigungsfirma in New York, die KI.
Ja, die für Lau reinigen lässt.
Jetzt unter menschlicher Aufsicht. War dann vielleicht doch nicht so der Bringer mit der Bügelsession.
Ja, auch andere haben nicht so den Bringer. Der Herr Allison, seines Zeichens Oracle-Gründer, Chef und so weiter und so fort. Der erste Schuldenberg wächst und wächst und wächst, weil natürlich Oracle, wie so viele andere auch, den Infrastrukturausbau ihrer Cloud auf Pump finanzieren. Und jetzt gibt es eben so erste KI-Visualisierungsmodelle, die dieser KI-Blase ein Gesicht geben, nämlich genau das von dem Herrn Allison. Der wird sicherlich nur mäßig begeistert drüber sein.
Ja, der sieht das sicherlich ganz anders, aber bei dem ist noch viel mehr im Argen, mit seiner komischen Warner Brothers Übernahme.
Ja, die hatten ja lange in ihrem Cloud-Rechenzentrum die ganzen, ARM-Instanzen für Lau und die verlangen jetzt auch Geld dafür, für die ARM-Instanzen.
Aber der hat sich auf so vielen Ebenen verzockt, auch mit seiner, mit seinem Sohn zusammen, das ganze Allison-Imperium, das, hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche im Newsletter schon ein bisschen ausführlicher behandelt. Ja.
Ja, Anthropic baut mit Samsung zusammen eigene Chips. Die wollen auch von Nvidia weg. Ne? Das ist so großer Brocken, da wollen irgendwie mehr davon.
Ja, runter. Also das machen mittlerweile wirklich alle.
Aber da gibt es auch eine ganze Reihe Initiativen.
Ja, OpenAI macht das. Meta baut sowieso selber. Google hat schon selber. Microsoft fängt an, selber zu bauen. Eigentlich alle.
Ja, OpenAI hat mal wieder Mathe-Probleme geknackt. 10 bisher ungelöste.
Oh, wow.
Das machen die auch irgendwie dauernd.
Ja. Da gibt es ja bald.
Oftmals herausstellt, dass es dann doch nicht so ganz einfach ist und vielleicht doch nicht so wirklich geknackt. Aber sie haben wieder was geknackt mit KI, weil die kann ja alles.
Genau. Ja, so. Die Folge? Halbmüdigkeit in der Führungsetage. Ja, ist tatsächlich, also das ist so der letzte Report, den wir für euch gefunden haben.
Da braucht es keine Führungsetage.
Nee, das ist der letzte Report, den wir für euch gefunden haben und auch so ziemlich die letzte News dieser Woche. Tatsächlich immer mehr Engineering Manager, also es geht jetzt eher so ins mittlere Management, die flüchten tatsächlich vor völlig unrealistischen Erwartungen und sie flüchten sich in Teilzeit-Sabbaticals oder die Selbstständigkeit. Also das Ja, ist ja die Frage, was davon dann wohl das beste Modell sein wird. Was ist unsere Lektion der Woche, lieber Wolfgang?
Irgendwas mit Holz.
Was haben wir? Ja, wir machen irgendwas mit Holz, genau.
Ja, die Lektion, die ist jetzt, sagen wir mal, nicht so wirklich überraschend und so wie jede Woche. Innovation bleibt wichtig, Visionen bleiben wichtig. Wettbewerbsvorteile entstehen natürlich nicht durch irgendwelchen Marketing-Feenstaub und Blabla, sondern tatsächlich durch Prozesse, durch Datenqualität, durch eine durchdachte Hardware, physikalisch durchdachte Hardware und immer auch die Fähigkeit, Hype zu unterscheiden von Realität. Es gibt so einen Haufen Hype da draußen, man muss da echt genau hinschauen und gut nachdenken, lieber einmal mehr recherchieren, versuchen an Originalquellen ranzugehen und solche Sachen. Das haben wir bei der Recherche von so einem Dingens ja auch. Das ist jetzt nicht so runtergeblubbert, das ist ja auch ein bisschen hinrecherchiert. Und auch wir prüfen natürlich dann gegen. Oder
nicht immer erfolgreich, manchmal geht uns auch was durch.
Es ist ja auch schon, dass du dann ja genau irgendwas als News auffasst oder dir als News präsentiert wird und stellst du fest, es ist halt irgendwie ein Jahr altes Ding, weil halt bislang keiner überprüft hat und ne, so.
Also wer den Newsletter gestern schon gelesen hat und sich wundert, dass der Motor weg ist, das war so ein Fall. Genau, aber wir haben zum Schluss noch einen Sicherheitstipp für euch. Ohne den lasse ich euch nicht raus. Der ist diese Woche auch wirklich sehr kurz. Ein System muss weder Emotionen noch einen geheimen Weltherrschaftsplan verfolgen, um völlig amok zu laufen. Mangelnde Kompetenz und fehlende Richtlinien reichen da völlig aus an der Stelle, wie eindrucksvoll immer mehr Modelle da draußen beweisen auch und Firmen sowieso und auch unglaublich viele Sicherheitsvorfälle. Estee Lauder war einer davon, nach einem Jahr gefunden, dass sie breached wurden. Egal. Wagt mehr Governance, investiert in echte Cyber-Sicherheitsarchitektur und vertraut nicht jedem dahergelaufenen Futterautomaten. Verdammt, das Bild kennen ja nur die Leser meines Newsletters. Findet ihr in den Shownotes. That's it. That's it.
Das war's dann.
That's it.
Das war's dann. Gut.
Das war.
Danke fürs Dabeibleiben bis zum Schluss. Ihr habt gehört, Data Express Episode 68. Data Express ist der Podcast von Data Disrupted, produziert von der Kerstin und dem Wolfgang. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann könnt ihr uns unterstützen mit einem Kaffee oder Tee oder ein T-Shirt. Das findet ihr alles auf der Webseite datadisrupted.tech ohne Bindestrich. Und die Links, die wir dann noch dazu haben, zu dieser Episode, wie immer auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Oh yeah.